Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es einmal um das Thema Ölmarkt bzw. Rohölmarkt, wie er funktioniert, welche Produkte es da so gibt, also welche Finanzprodukte man da kaufen kann und ob das überhaupt für den Privatanleger ja eine Sache ist, die man in Erwägung ziehen sollte, hier rein zu investieren. Diese Folge ist entstanden aus dem Hintergrund, dass am Montag, dem 20.04., dem 20. April 2020, die Ölpreise in den Keller gegangen sind, beziehungsweise besser gesagt der Future-Preis für ein Barrel WTI. Und ja, das haben wir zum Anlass genommen, mal über den Ölmarkt zu sprechen, wie der so funktioniert. Und wenn ich sage wir, meine ich damit Richard Dittrich, der an der Börse Stuttgart arbeitet, und mich. Das Ganze war eine Instagram-Live-Session gewesen und hier bekommt ihr die Soundspur. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
Steigen wir vielleicht mal ins Thema rein. Also für alle, die Richie noch nicht kennen, Richie arbeitet an der Börse Stuttgart, ist schon auf diversesten YouTube-Kanälen, Podcasts und sonstigen Medien unterwegs gewesen. Wir haben eine langjährige Tradition von 2 Jahren gemeinsam auf der Invest. Dort haben wir uns das erste Mal kennengelernt und genau. Und ja, Richie, wie gesagt, arbeitet an der Börse, kennt sich mit allem aus, was mit Börse zu tun hat. Und wir wollten diverse Dinge schon zusammen tun, habe ich ja eben angesprochen. Aber ja, bisher hat es zeitlich nie geklappt, dass wir mal ein YouTube-Video zusammen machen. Wir haben einmal ein Webinar zusammengehalten. Und ja, jetzt habe ich dich heute um 13 Uhr überfallen und gesagt, Achtung, Achtung, irgendwas ist passiert an den Ölmärkten. Bitte erklär mir mal, was da los ist, was man machen kann an der Börse. Alle Leute wollen wissen, wie man vom Ölpreis profitieren kann. Und dann hat Richie freundlicherweise seine Termine verlegt und ja, ist auf Finanzfluss gekommen. Und jetzt sind fast 500 Leute dabei, 480, und wir können endlich über das Thema Öl reden. Richie, was ist passiert? Gestern war ja ein, in Anführungszeichen, historischer Tag auf dem Ölmarkt.
Das setzt sich heute auch weiter. Wichtig ist, es gibt doch nicht den Ölmarkt, und da fängt schon an. Es gibt nicht wie bei einer Aktie, einfach VW-Aktie, egal wo ich gekauft habe, ist halt die VW-Aktie. Bei Öl sieht es ganz anders aus. Öl wird meistens als Future-Kontrakt gehandelt. Das heißt, kaufst du dein Öl jetzt und kriegst es in 1, 2, 3, 4 Monaten, wann auch immer, wie der Kontrakt läuft, geliefert. Und da haben wir schon das große Problem. Denn momentan braucht keiner so richtig Öl, weil einfach die Nachfrage recht gering ist. Die Amis produzieren aber unglaublich viel Öl, weil die haben ja dieses Schieferöl, wo sie fördern, und Das können sie nicht von jetzt auf nachher abdrehen. Also da läuft Öl oder es läuft kein.
Fracking.
Genau, wenn sie es stoppen wollen, ist es unglaublich teuer und danach können sie es nicht wieder anlaufen lassen. Das heißt, momentan produzieren die Amis Öl zu einem Preis, der viel, viel höher ist als der Preis des Öles, der momentan am Markt möglich ist. Aber das Ganze zu stoppen, der verdient noch teurer. Wie gesagt, zusätzlich kaum Nachfrage. Und wir haben auf der Welt insgesamt eine gewisse Menge an Öl, das geliefert werden kann. Genau, richtig. Also ein Barrel wären 159 Liter, das wäre ein Barrel. Mhm. Und Lagerkapazitäten schätzt man so ganz grob 7 Milliarden Barrel Öl, die gelagert werden können. Plus 2 Milliarden, weltweit. Plus 2 Milliarden, die circa so auf der Welt, wir haben zum Glück in Öl, in Schiffen und nicht irgendwie auf der Oberfläche, durch die Gegend geschoben werden. Und danach ist es erstmal Sense. Und was die wenigsten wissen, wenn ich halt so ein Future kaufe, steht schon ganz genau fest, ich habe den bei Fälligkeit abzunehmen und ich muss den abholen. Irgendwo in Oklahoma, in Cushing, wie auch immer die Stadt heißen mag, ist das Auslieferungszentrum. Und dort muss ich mein Öl holen.
Und vielleicht nochmal jetzt. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Also nur um auf das Thema Future-Kontrakt nochmal einzugehen. Also ein Future ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Derivat, ne? Wo ich mich mit jemandem einige, also in dem Moment, also über eine Börse, in der Regel ist das ja die Chicago Mercantile Exchange, richtig?
Das ist jemand, genau, ja.
Genau, also überwiegend. Und dort kaufe ich quasi über einen Future-Kontrakt, deswegen heißt es ja quasi Zukunft, ja, weil ich in Zukunft was bekomme und einige mich quasi heute, wenn ich den Kontrakt heute kaufe, zu einem gewissen Preis, ein Barrel Öl oder natürlich ein Multiplikator davon, zum heutigen Preis zu bekommen. Das ist natürlich interessant für zum Beispiel Airline-Gesellschaften oder auch Chemiekonzerne, die ja viel Öl brauchen. Und die hedgen sich quasi damit und die sichern sich ab, einen gewissen Preis zu bekommen und nehmen quasi somit das Risiko raus, in Zukunft extrem viel Geld bezahlen zu müssen. Ja, also jetzt gerade kann es ja für Airlines potenziell interessant sein, Öl zu kaufen. Auf der anderen Seite haben die natürlich andere Probleme. Und genau, aber das ist nun mal zum Verständnis für diese Future-Kontrakte. Und daraus ergibt sich natürlich auch, dass es nicht nur einen einzigen gibt, ja, dass ich dann für irgendeine Zukunft kaufe, sondern es gibt quasi einen Future-Kontrakt für jeden Monat, wenn du so willst. Also das gibt also, jeden Monat wird quasi ein neuer aufgelegt für in x Monate. Wie lange laufen die in der Regel?
Also muss man der heute fällig ist, der wurde aufgelegt am 21. November, Trommelwirbel 2014. Also die laufen extrem lange. Die Frage gerade eben auch völlig interessant, warum wird Öl nicht zur Kasse, sondern auf Future gehandelt? Das hat zwei Gründe. Zum einen die Abnehmer, die müssen, du sagtest gerade, es ist nicht Lieschen Müller, die für nächstes Jahr ihr Öltank füllen möchte zum Heizung irgendwie befeuern, sondern das Unternehmen, das Industrieunternehmen. Und die müssen vorher kalkulieren, zu welchem Preis kriege ich welche Menge Öl, wann. Punkt eins und Punkt zwei, die Öllieferanten, also das Zeug aus der Erde rausziehen, die müssen auch ungefähr eine Gewissheit haben, zu welchem Preis sie wann welche Mengen loswerden können. Wenn es immer nur heute, dann wieder für morgen und für übermorgen die Preise gemacht werden, dann ist das Risiko viel zu groß, dass plötzlich, wenn alle plötzlich sagen, hey, jetzt brauche ich ganz viel Öl, die Wirtschaft läuft gut und kein Öl ist da. Und darum wird das Ganze über so einen Future-Markt gehandelt. Alles andere wäre sehr, sehr schwierig.
Hier vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, vielleicht nochmal ein kurzer Kontext. Ich habe ja selbst mal, also als ich noch in der Investmentbank war, selbst mal für eine Firma gearbeitet und nicht für eine Firma, sondern wir wollten eine Firma kaufen, die Offshore-Ölplattformen besitzt und betreibt, sprich die im Meer quasi Öl fördern. Und das besonders Teure bei der Ölförderung sind ja vor allem die CapEx, also die Anfangsinvestitionen, weil du dann erstmal seismische Studien durchführen musst, um zu gucken, wo potenziell Öl ist. Dann wird gebohrt und dann wird halt geschaut, wie groß sind diese Ölreservoirs und dann werden erst die Löcher gebohrt und die Plattform dorthin gestellt. Das heißt, du hast eine riesige Anfangsinvestition und die kannst du natürlich nur dann stemmen, wenn du eine gewisse Voraussicht hast, ja? Also wie viel du jetzt damit verdienen wirst. Also ich vermute, dass jetzt die ganzen Bohrungen und so weiter erstmal stillgelegt werden. Ja, wobei, ich meine, es wird ja trotzdem noch weiter produziert. Aber das ist halt einfach für den Kontext. Du gibst ja halt einfach eine Sicherheit, sowohl für die Abnehmer als auch für die Produzenten. Und genau, deswegen gibt es diesen Future-Markt. Also 6 Jahre lang, ja, also November 2014 wurde aufgelegt.
Genau, richtig. Vielleicht auch interessant, gerade kam auch die Frage, warum die Produzenten nicht einfach das Ganze drosseln. Ja, das hat die OPEC ja auch am 12. April bekannt gegeben. Die wollen die
Vielleicht Menge sag doch mal drosseln. Kurz, was die OPEC ist, nur damit...
Das ist der Zusammenschluss der größten ölfördernden Länder, in Anführungszeichen, wo jetzt sogar noch Russland und USA, die nicht dabei waren, auch zugestimmt haben. Einfach, eigentlich ist es ein Kartell, wenn man es ganz ehrlich nimmt. Die sagen, okay, wir gehen hoch, wir gehen runter. Und die haben sich jetzt darauf geeinigt, zu sagen, na gut, wir wollen die Menge des Öls, die wir fördern, um knapp 10% senken. Allerdings nicht jetzt, sondern erst in den nächsten kommenden Monaten. Also da versucht man schon ein bisschen was zu machen, das Angebot zu verknappen, damit sich der Preis irgendwann wieder erholt. Aber eben nicht jetzt rechtzeitig, sondern eben erst in den nächsten Mai- und Juni-Monaten. Das sind knapp 10 Millionen Barrel pro Tag, wo weniger gefördert wird. Bei den Amerikanern geht es halt nicht ganz so einfach, weil der Druck in diesem Schieferöl so hoch ist. Die können nicht von jetzt auf nachher einfach zudrehen. Die müssen da wirklich Beton reinkippen, das Ding hart werden lassen. Und wenn es ganz dumm läuft, ist danach die Quelle komplett versiegt und sie kommen nicht mehr an das Öl ran.
Ja, das macht es einfach ein bisschen schwierig. Man müsste dann nochmal nachbauen. Ja, stimmt, auch guter Hinweis. Ja, so einfach ist das gar nicht, so eine Quelle wieder abzustellen. Also du hast ja enorme Kosten und auch wieder enorme Wiederinbetriebsnahmekosten. Von daher ist das nicht so einfach. Aber gut, ich meine, was wir jetzt beobachtet haben, ist ja überwiegend so ein Machtkampf. Du hast ja zuerst mal jetzt so einen Drop gehabt im Ölpreis, nennen wir es jetzt mal Ölpreis. So Anfang der Corona-Krise, weil ja auch hier so ein Machtkampf, erstens mal so ein Streit zwischen Russland und Saudi-Arabien entstanden ist, die ja beide nicht sehr oder die ja jetzt unter einige Jahre darunter leiden, dass die Amerikaner wie blöd dieses Fracking betreiben, also dieses Schieferöl, wie nennt man das? Ja, genau. Und damit die Weltmärkte fluten. Das Problem ist aber, die Amerikaner produzieren am teuersten. Also ein Barrel kostet die am meisten Geld, in Anführungszeichen. Am günstigsten sind die produzierenden Länder, also in Saudi-Arabien. Die sind ja quasi nur aus dem Sandboden.
Die
Erde, ja, genau. Und das war noch ein Sandboden, also nicht so challenging. Und dementsprechend können die sich deutlich geringere Preise erlauben und damit Druck auf die Marktteilnehmer, also auf die anderen Marktteilnehmer machen, wie zum Beispiel Amerika, um zu sagen, hör mal zu, ihr handelt jetzt mal genau wie die OPEC, weil im Endeffekt haben die Amis ja immer gesagt, ey, OPEC, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir produzieren, wie wir wollen. Und jetzt versucht die OPEC natürlich ihre Macht ein bisschen auszuspielen, ja, oder ein bisschen Druck zu machen. So ist es zumindest so, wie ich das verstanden habe. Das war so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, jetzt haben wir Nachfrageschock. Auf der einen Seite, es gibt nicht mehr viel Nachfrage. Ja, die Flugzeuge stehen am Boden. Wer produziert noch alles Öl?
Ganze Industriefirmen, die irgendwie Plastik und Co. herstellen müssen, aber wenn halt Produktionsketten unterbrochen sind, gibt es da auch nicht wirklich mehr so viel.
Genau.
Ganz kurz, die Pharmaindustrie braucht Öl, gut, für Cremchen und Co. Das ist noch recht viel.
Ja.
Aber insgesamt, wie du sagst, ist einfach die Nachfrage insgesamt gedämpft momentan. Mhm. Ja, die Ersten rennen jetzt in die Läden und schoppen sich die Finger wund, aber insgesamt ist da einfach weniger los.
Mhm.
Und das merkt man halt ganz klar. Und trotzdem wird halt viel gefördert weiterhin.
Und auf der anderen Seite hast du natürlich diesen Angebotsschock, dass also jetzt quasi sogar mehr produziert wurde. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Lager quasi voll sind, in Anführungszeichen.
Genau.
Und vielleicht willst du jetzt mal darauf eingehen, was haben denn jetzt volle Lager damit zu tun, dass ich gestern, ich schiele jetzt hier mal gerade so auf die, auf diesen Future-Kontrakt, der im Mai ausläuft. Was hat denn damit zu tun, dass du jetzt gestern fast 40 Dollar dafür bekommen hast, wenn du ein Barrel Öl
abgenommen hast, ja. Verrückterweise, jetzt momentan sind wir wieder bei 5 Dollar im Plus. Also jetzt müsst ihr wieder eine Kleinigkeit dafür zahlen, wenn ich das richtig sehe bei der CMI. Gestern war es einfach so, alle haben gewusst, also viele, die diese Öl-Futures kaufen, kaufen sie ja nicht deswegen, weil sie sagen, ich will auf jeden Fall Öl geliefert haben, sondern die rollen die immer kurz vor Fälligkeit, verkaufen den aktuellen und kaufen den nächstkürzeren. Also jetzt wäre es zum Beispiel Juni-Kontrakt. Hm. Und irgendjemand muss es ihnen abkaufen und diejenigen, die es abkaufen, müssen das klingt komisch, müssen das Öl auch entgegennehmen. Das hat man in den letzten Tagen wieder festgestellt, verdammt nochmal, die ganzen Lagerbestände sind extrem voll, haben wir gar angesprochen, und die Kosten für die Einlagerung steigen ebenfalls immens. Das klingt zwar schön, wenn ich weiß, ich kriege 40 Dollar, wenn ich ein Barrel Öl abnehme, ich habe aber auch Lagerkosten, die extrem explodiert sind auf der anderen Seite, nur leider haben die meisten Medien davon nicht viel berichtet. Klingt ja nicht so sexy, es klingt ja viel schöner, wenn du Geld kriegst, wenn du Öl abnimmst, aber die Lagerkosten, bis zu einem Monat hast du Zeit, es abzunehmen, sind auch sehr, sehr stark gestiegen. Und für viele war das Risiko zu hoch, zu sagen, okay, bevor ich jetzt die Lagerkosten zahlen muss, oder ich kriege gar kein Lager und muss nachher mir vielleicht irgendwo einen Öltanker mieten, um mein Öl zwischenzulagern, das sind unglaubliche Risiken, viel zu großes Risiko, dann gebe ich lieber Geld drauf, mache einen Deckel drauf, gebe das Öl weg und komm, ich gebe noch was dazu, dann kann ich kalkulieren, welches Risiko ich habe. Und ich habe eben nicht Risiken, die für mich unkalkulierbar sind im nächsten Monat. Und das war der Grund, warum gestern wirklich diese noch nie dagewesene Situation war, dass der Ölpreis, also der Öl-Future-Preis für den kürzesten, für den Mai-Kontrakt im Minus war. Genau.
Hier haben wir jemanden, der hat geschrieben, ich habe zu Hause noch ein leeres Schwimmbecken, das ich füllen könnte. Das funktioniert natürlich leider nicht, denn du kriegst es ja nicht einfach hausfrei geliefert wie Amazon Prime, sondern wo musst du das abholen, dein Öl? Also du hast ein Future, vielleicht nur kurz zum Verständnis für dieses Einlagerungsrisiko. Du hast ein Future und damit musst du, also für diesen letzten Future, der jetzt ausläuft, der wird im Mai geliefert, richtig? Und da gibt es einen Tag, dass derjenige, der diesen Future zu diesem Tag hält, das Öl geliefert bekommt und auch abnehmen muss. Und dieser Tag ist lustigerweise gerade heute, richtig?
Nicht mal geliefert. Das Schlimme ist ja, es
abholen
wird
in einem
Auslieferungszentrum hinterlegt und du musst es noch abholen. Und wenn dort keine Lagerstelle mehr ist, dann hast du ein Problem. Und dafür hast du zumindest einen Monat Zeit, 1. Mai bis 31. Mai. Du musst aber für die Zeit dort die irgendeine Lagerfläche einmieten. Und diese Flächen sind halt momentan extrem begrenzt und teuer. Und wenn sie vorbei sind, dann musst du irgendwo anders eine Lagerfläche suchen. Gerade eben kam noch die Frage zum Thema Rollverlust. Vielleicht ganz kurz, wir haben es mehrfach darüber gesprochen, für jeden Monat gibt es einen eigenen Future. Und im Normalfall ist es so, dass der am kürzeste laufende Future günstiger ist und je länger der läuft, je teurer ist er. Einfach mal als Beispiel, der Mai-Future, der heute fällig wird, kostet das Barrel 159 Liter Rohöl-WTI 4,42 Dollar. Fälligkeit Juni sind es 13,19 Dollar, Juli 22,17, August 25 und es geht hoch bis Januar nächsten Jahres 30
Dollar. Ich bin gerade, ich habe dieselben Zahlen hier.
woran liegt es einfach? Was einfach manchmal schwierig ist, das Öl wird ja auch häufig sogar wirklich physisch schon vorhanden sein. Also nicht so, dass es nur Öl ist, das vom Kauer noch produziert wird oder ausgepumpt wird. Das ist häufig bereits vorhanden. Und bei physischen Rohstoffen habe ich Lagerkosten, ich habe Versicherungskosten, ich habe vielleicht irgendwelche Leute, die das Zeug bewachen müssen. Und je länger diese Kosten anfallen, nicht wie bei Aktien, die Erträge erwirtschaften, Dividenden, nein, hier, die Rohstoffe schmeißen keine laufenden Erträge ab, da gibt es nur Kosten. Je länger die Kosten sind, je länger der Future läuft, je höher oder je teurer wird der Future. Und deswegen, wenn ich den kurzen Future in den vorangegangenen Future rolle, kriege ich für den aktuellen meistens weniger, als ich für den neuen, der nächsten Monat das fällig wird, zahlen muss. Das ist ein sogenannter Rollverlust.
Guter Punkt. Also das bedeutet, wenn ich jetzt, angenommen, ich bin jetzt Ölspekulant, ich interessiere mich überhaupt nicht für den Rohstoff an sich, ich brauche keine Flugzeuge betanken oder sonst was, sondern ich bin einfach nur Zocker, investiere in diesen Rohstoff und habe mir jetzt zum Beispiel diesen MyFuture gekauft, ja, der jetzt bei 4,42 Dollar liegt pro Barrel. Und jetzt kriege ich kalte Füße, weil es heißt, um Gottes Willen, wenn ich das Ding nicht loswerde, dann wird mein Schwimmbecken zu Hause gefüllt. Oder beziehungsweise ich muss es abholen gehen und mein eigenes Schwimmbecken füllen. Und so, da will ich raus. Ich will aber trotzdem noch in Anführungszeichen das Exposure zu Öl haben. Verkaufe das Ding also, bekomme für meinen Kontrakt 4,42 Dollar und kaufe mir jetzt den nächsten, den Juni-Kontrakt, und der kostet 13,69. Und die Differenz zwischen den 4,42 und den 13,69 ist das, was ich an Rollverlust habe, richtig?
Genau, richtig. Also Rollverluste sind üblich. Es ist ganz, ganz selten so, dass das Ganze eine Backrotation, also eine Situation besteht, wo die langfristigen Futures billiger sind, die kurzen teurer. Das gibt es ganz, ganz selten. Normal ist es so, wie jetzt momentan, aber halt nicht so extrem, dass die ganz kurzen Futures günstiger sind und die nächsten Monate etwas teurer werden. Und irgendwann pendelt sich das dann wieder ein. Weil eins ist auch klar, ein Future, jetzt zum Beispiel heute ein Jahr lang noch läuft, da gibt es ganz wenig Liquidität. Wenn wenig Interessenten da sind, Käufer, Verkäufer, ist es da schwer, einen Preis zu machen. Also als Beispiel, der Future, der jetzt Juni, ja, du sagst, du spickst, das mache ich auch gerade, der im Juni 2021 fällig wird, dafür wurde heute 31.000 Stück gehandelt. Ja. Von dem fälligen, der im Juni fällig wird, nächsten Monat, 1,3 Millionen. Das sind einfach die Zahlen. Wenn man zu weit in der Zukunft was holt, siehst du bei Volumen. Dann, dann ist einfach das Volumen so gering, und bei geringem Volumen ist es einfach so, es ist schwieriger, ein Produkt zu haben.
Okay, verstehe.
Du hast gerade die Schwierigkeit beschrieben, was ein Ölspekulant beachten muss. Beim Aktienspekulant ist einfach, ich kaufe die Aktie und sie steigt, also fällt. Aber ich kaufe jetzt eben Öl, das ich erst zur Zukunft geliefert bekomme, zum Preis, der bereits jetzt festgelegt ist. Also neben der ganzen Geschichte mit Lagerung und Kosten und so weiter, muss ich ein Gefühl dafür haben, was dieses Öl, das ich jetzt in 6 Monaten kaufe, in zum Beispiel 3 Monaten, wenn ich es wieder verkaufen will, wahrscheinlich wert ist. Also man muss schon ein Gefühl haben, Angebot, Nachfrage, wie ist die Fördermenge, hat die OPEC, also das Konsortium, beschlossen, irgendwie die Förderung zu senken? Gibt es irgendwelche Industrien, die demnächst mehr hochfahren? Kurz vor Winter ist es so, ja, viele heizen noch mit Öl, da steigt manchmal nochmal der Ölpreis. Während dem Winter, da tanken die wenigsten ihre Öltanker voll, das machen meistens davor, da geht schon wieder langsam runter. Das sind also Punkte, das ist unglaublich schwierig, deswegen die richtige Einschätzung zu treffen. Ich weiß, du bist ein extremer Spekulant und setzt sehr gerne auf Markttiming. Also das macht bei diesem
Dafür bin ich bekannt.
Wirklich sehr, sehr schwer. Und bevor sich jemand mit Ölprodukten auseinandersetzt, sollte man sich genau erstmal mit diesen Konstellationen beschäftigen, weil wenn man sagt, ich glaube, Öl steigt, kann es sein, der steigende Ölpreis ist in den Future-Kontrakten, in 3 Monaten fertig sind, bereits längst enthalten. Und da muss man darauf achten. Den aktuellen Preis von jetzt, der ist schwer zu haben.
Was man auch vielleicht noch beachten sollte, ist, dass Rohöl ja jetzt nicht das Endprodukt ist, sondern das muss ja erst noch raffiniert werden, und dann werden die Endprodukte daraus gemacht, sprich das, was wir quasi in unser Auto tanken, womit das Flugzeug betankt wird und so weiter.
Also das raffinerierte Öl ist natürlich anders als das Öl, das man aus der Erde rausholt. Also wer gestern Abend noch tanken war und hat gehofft, er kann billig tanken, er kriegt Geld für seine Tankfüllung, ist halt nicht der Fall. Zum anderen auch ganz wichtig, wir bei uns hier in Europa, wir sind von diesem WTI recht wenig abhängig. Es gibt ja verschiedene Ölsorten. Bei uns wird das Brent Crude Oil, das in Nordsee normalerweise genutzt, liegt einfach an folgendem. Es wird halt bei uns halbwegs vor der Haustür auch aus der Erde rausgeholt. Dementsprechend, selbst wenn das WTI mal günstiger ist, bis wir das aber von Saudi-Arabien oder von Texas zu uns geschippert haben, ist der Preisunterschied wieder schon aufgebraucht, also sogar teurer.
Und weil die Saudis auch WTI?
Ja, WTI ist normalerweise nur eigentlich Brent, ist von Nordsee, und die anderen Sorten sind meistens von Saudis und Texas. Die Qualität von Brent ist ein bisschen höher, einen besseren Brennwert, aber das ist minimal. Ja, es geht aber eher darum, dass wirklich der Transport von woanders her zu uns das den Preisunterschied komplett kaputt machen würde. Und das Öl muss halt erstmal in die Raffinerie, damit wir daraus Sprit, Diesel, Heizöl machen und wir es dann wirklich einsetzen können. Genau. Außer du und ich stellen halt Plastik daraus her, dann brauchen wir es Rohöl.
Ja, genau. Okay, also du hast unterschiedliche Ölarten, deswegen spricht man auch immer vom Brand. Der Brand ist, wie gesagt, das aus dem Nordsee, wie du schon gesagt hast, das produzieren die Russen, die Norweger und wer sich sonst noch so da so tummelt, die Deutschen, weiß ich gar nicht, ob wir Offshore-Plattformen haben, ich glaube nicht.
Briten, Schotten, sowas.
Die Briten auf jeden Fall, ja. Und das andere ist das WTI, das ist wird in Amerika produziert. Und gerade das ist ja jetzt, also wenn wir jetzt von diesen Futures gesprochen haben, für 4,25 mittlerweile oder 24 oder wo es auch immer gestanden hat, das sind jetzt die reinen WTI-Kontrakte. Und ich denke,
Genau.
die Amis, oder das ist jetzt zumindest, was mal so durch die Presse gegangen ist, die haben halt mehr dieses Problem vom Storage, also von der Einlagerung, weil sie halt nicht einfach eine Pipeline nach Europa legen können oder so, was die Russen und Saudis ja schon machen können. Ich meine, die speisen ja sehr, sehr viel direkt in Pipelines rein. Das geht dann nach Europa und nach Asien. Die sind da ja strategisch besser gelegen als die Amerikaner, ne?
Und was wir wenigstens wissen, Amerika ist das Land, das die meisten Rohölmengen fördert. Also es sind nicht die Saudis, sondern die Amerikaner sind momentan die, die am meisten fördern. Und als schönes Beispiel mal, ich habe jetzt hier geschaut,
Durch das
WTI.
Fracking,
Genau.
ne?
WTI steht momentan so bei 5,33, Brent Crude 19 für ein Barrel Öl. Also da sieht man das Vierfache, nicht weil
Viermal
es viermal so
teurer,
gut ist, genau, sondern
ne?
einfach diese verschobene Situation. Das WTI in Amerika, das kann momentan, die Lagerkapazitäten sind gering. Du hast angesprochen, bei uns wird es meistens dann gleich die Raffinerien weitergeleitet, verarbeitet und dann geht es gleich wieder weiter in den Verarbeitungsprozess. Das ist der große Vorteil daran.
Ja, genau. Okay. Ja, super interessant. So, Richie, jetzt mal Butter bei die Fische, genug Theorie. Wie werde ich jetzt reich mit Öl? Wie mache ich das? Wie kann ich mir so Future-Kontrakte kaufen?
Also, wer es eine Bank hat, die einem den Handel an der Future-Börse ermöglicht, braucht man nur noch die Kleinigkeit eben von 1000 Kontrakten, also 1000 natürlich Kontrakte, sondern ein Kontrakt muss ich kaufen für 1000 Barrel Öl. Ja, ich spreche gerade von 4,25 $, da denkt sich gleich jeder, ja, kann ich mir leisten. Wichtig, ich muss halt 1000 Barrel abnehmen. Es gibt auch die sogenannten Mini-Futures, da sind es in Anführungszeichen bloß 500, das sind aber die Preise nicht ganz so gut. Also, das wäre eins. Ja, wenn ich eine Bank habe, die das ermöglicht, dann muss ich halt immer auch aufpassen, dass ich nicht am Schluss auf dem Zeug sitzen bleibe. Ich muss also darauf achten, dass ich es auch vor der Fälligkeit irgendwann wieder loswerde.
Wobei hier vielleicht nochmal eine kurze Klammer, also die standardnormalen Online-Banken machen sowas nicht, ne? Also ich habe das noch nicht gesehen, dass du da Futures kaufen
Nee,
kannst.
das müssen also wirklich schon high-professional Banken Anführungszeichen sein. Aber du wolltest
Genau.
wissen, wie kann ich Futures handeln? Das geht
Ja,
über
genau.
eine Bank, die als
Ja, ich
ich
wollte
als
nur sagen, über mein
Privatperson.
Konsorsdepot oder sowas kann ich das jetzt
Nee,
nicht machen.
da kamen schon hier Fragen zu ETCs, es kamen ja schon zu Fragen,
Ja,
hey,
langsam, langsam.
verbrieften Derivate mit Rollverlusten, da kommen wir gleich dazu. Also, ob du und ich im Normalfall haben es schwer, beim Future-Markt gerade auf Rohstoffe einzusteigen. Das ist das Erste. Und wenn du wirklich auf Rohöl handeln willst, das kriegst du eher als Privatperson nicht ganz so einfach. Heizöl, Benzin, ja, viel Spaß mit dem Tank oder mit dem Vollmachen vom Swimmingpool, da kommt man eher physisch ran, aber physisch Rohöl ist eher seltener Fall, dass man irgendwie
Klar.
problemlos zugreifen kann darauf. Das
Ist
wäre
auf
das
jeden Fall
Erste.
dreckiger.
Also,
Also, wenn man sich das ich habe es mal gesehen, also wenn das in dein Schwimmbad machst, ich glaube, das kriegt sein Leben lang nicht mehr sauber.
da müsst ihr auch bedenken, dass das Ganze ja eigentlich auch eine Art Gift ist, in Anführungszeichen, vielleicht übertrieben, aber das ist natürlich schon Sondermüll zumindest. Also ich weiß nicht, ob ich das in meinen Tank schütten würde
Ja, darfst du
und
auch nicht. Also rein legal
natürlich
darfst du es
nicht.
ja auch nicht.
Du machst natürlich dann hier Grundwasser überhaupt, also so einfach ist das Ganze nicht. Und du musst, da findest du auch nachher keinen, dass der wieder abnimmt. Weil da kann man sich ja auch ganz gut und ordentlich punchen, schätze ich mal.
Ja. Also wenn ich jetzt keine Lust habe, nach Amerika zu reisen, was ja derzeit sowieso nicht möglich ist, um dort mein Öl abzuholen, nachdem mein Future-Contract ausgelaufen ist, wo ich mindestens 1000 Barrel abnehmen musste. Was gibt es dann für Möglichkeiten sonst noch? Also hier geistert natürlich schon das Wort ETC durch. Ich weiß nicht, ob du noch andere Alternativen erstmal hast oder.
Also, ob es jetzt ein ETC ist, ob es jetzt ein Optionsschein ist, ob es jetzt ein Knockout-Produkt ist, ob es ein Partizipationszertifikat auf Öl ist, wir sprechen hier komplett von derivativen Produkten, das muss einem klar sein. Es gibt nicht ein ETF mit einem Einlage mit einem Schutz gegen den Ausfall des Herausgebers, das gibt es für dieses Produkt nicht. Es sind immer verbriefte Derivate und ja, auch ETCs sind verbriefte Derivate, auch wenn es irgendwie nach ET klingt, es ist ein verbrieftes Derivat.
Ein
Das heißt, ich gehe
Schuldtitel, ne? Also,
genau, eine
oder das sind
Schuldverschreibung,
Schulden,
genau.
die ich, also die Gegenpartei schuldet mir quasi Geld, ne? Also
Richtig, also ich habe da das Risiko einmal, was
kein
Öl in den
Sondervermögen.
Kapriolen,
Also, du hast es ja mit einem ETF verglichen. Also,
genau.
wenn der Anbieter pleite geht, dann kann es sein, dass ich an meine Kohle nicht mehr rankomme, ne? Also,
Also
wie
ich habe einmal das
üblich?
Risiko, genau, dass Öl einfach Kapriolen schlägt, wie gerade eben. Und das zweite Risiko ist, glaube ich, dass der das Produkt herausgibt, in einem Jahr, in 2 Monaten, in 5 Jahren, wie auch immer noch da ist und seine Schulden begleichen kann. Also ich muss nicht nur gucken, welche Ölsorte, welchen Future, sondern auch von welcher Bank ich das Produkt kaufe. Auch da sollte man sich genau informieren. Da kommt man nicht drum rum. Und dann kann man halt sagen, na gut, habe ich den Ölmarkt so weit verstanden, dass ich sagen kann, ich kaufe absichtlich ein Produkt, das genau einen vordefinierten Future-Kontrakt, wie Juli 2020, abbildet.
Ja.
Dann wird dieser Preis bis zum Laufzeitende mehr oder weniger genau abgebildet. Ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will ein Produkt haben, das immer den aktuellsten Future abbildet. Und da haben wir dann wieder diese vorangesprochenen Rollverluste, weil die Emittenten, das sind die Herausgeber von den Produkten, meistens so 1-2 Wochen vor Fälligkeit des aktuellen Futures in den vorangegangenen Rollen werden. Und wenn es dann diese Rollverluste gibt, also das machen wir nicht ganz so extrem wie heute, stellen wir uns mal vor, wir spielen mal die ganze Sache 2 Wochen zurück und man hätte den aktuellen Future damals für 15 Euro verkaufen können, der einen Monat später laufen, hätte 20 gekostet, hätte man pro Barrel 5 Dollar Rollverlust gehabt. Das merkt man nicht sofort in seinem Produkt. Das heißt nicht, der Optionsschein oder das Zertifikat fällt sofort unter den Wert. Nein, das ist viel perfider. Es fällt das Bezugsverhältnis. Für meinen Schein kriege ich einfach irgendwann weniger Öl. Und das sind die Rollrisiken, die einfach sinnvoll, es geht nicht anders. Soll nicht, die Bank ist da nicht böse und langt durch die Tasche. Es funktioniert nicht anders. Wenn ihr von einer Bank ein Produkt haben wollt mit einer WKN, die 10 Jahre lang den aktuellsten Future-Stand darstellt, und es gibt halt keinen 10 Jahre lang immer aktuellen Future am Markt, dann können sie eben nur immer den aktuellsten in den davorlaufenden Future wandeln und zwar möglichst kostenneutral zum guten Zeitpunkt. Im Nachhinein weiß man, ob der Zeitpunkt richtig war oder schlecht. Aber das ist halt das Luxusproblem. Wenn ich sowas haben will, dann muss ich mit diesem Risiko auch leben können. Und die Risiken können durchaus immens sein. Es gibt manchmal auch natürlich die Situation, die ist aber sehr selten, dass es genau andersrum ist. Wenn zum Beispiel du und ich wissen und die ganze Welt auch, die OPEC gibt bekannt, in einem halben Jahr wollen sie ihre Fördermengen um das 5-fache erhöhen, dann wissen wir ja alle schon, Moment mal, in 5 Monaten wird es eine Mega-Ölschwemme geben. Mhm. Und da haben wir die Situation, dass plötzlich Öl in der Zukunft viel billiger wird im Future, weil wir alle ja wissen, es ist viel mehr Öl da, Angebot, Nachfrage funktioniert ja auch. Und wenn ich plötzlich irgendjemand sagt, ich kann aus Öl irgendwas Tolles, Sauberes machen und wir brauchen es ganz, ganz dringend, sondern die gleiche Nachfrage noch vorhanden ist, dann wird der Preis dann fallen. Und dementsprechend sind vielleicht die aktuellen Konditionen, der aktuelle Ölpreis im Future viel höher und attraktiver. Und dann kann ich auch mal überrollen, nicht nur Verluste, sondern auch Gewinne machen. Aber ganz ehrlich, darauf solltet ihr nicht hoffen, dass es eher so ausnahmsweise ist.
Ja, sowieso grundsätzlich. Also vielleicht nochmal hier als kurzer Disclaimer, warum wir das ansprechen. Also wir machen das eben wirklich rein aus edukativer Sicht. Also es geht wirklich darum, für diejenigen, die den Ölmarkt mal verstehen wollen, und wir haben viele Anfragen in der letzten Zeit bekommen, ist ja für mich auch, also ich fand das auch super interessant, als ich da das erste Mal reingegangen bin, weil es halt echt ein gigantischer Markt ist. Also man kann sich die Größe, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, wie viele Multimilliardenunternehmen daran arbeiten. Das größte börsennotierte Unternehmen der Welt, Saudi Aramco, ist auch ein Ölproduzent. Also super interessanter Markt. Aber jetzt kein Investmenthinweis und auch kein Tipp. Wir werden euch jetzt hier keine WKN-Nummer geben für irgendeinen ETC, den ihr kaufen wollt. Ihr könnt euch das bei allen möglichen Brokern selbst anschauen, für diejenigen, die das machen wollen, also keine Ahnung, bei Trade Republic gibt es verschiedene Wisdom Tree Produkte, iShares hat ebenfalls ETCs darauf, aber ihr müsst euch ja bewusst sein, ihr habt dieses Rollrisiko, oder bei uns schreibt Richie gerade, genau, sorry, ja, gibt's auch natürlich bei euch, also ihr könnt euch auf der Webseite der Börse Stuttgart, ja, sag ruhig wo, ich bin da nicht so häufig unterwegs.
Einfach seitlich beim Menü oder Finder, also relativ einfach.
Genau, also bei Börse Stuttgart, für all diejenigen, die es interessiert, die können natürlich auch mal da reinschauen. Allerdings, wie gesagt, du hast dieses Rollrisiko, ne, dass du auch in solchen Produkten hast, in ETCs, die natürlich auch Rollchancen sein können, wie du gesagt hast. Aber okay, derzeit, wenn wir jetzt mal die Kurve anschaut, dann ist es definitiv ein Verlust, von einem auf den nächsten zu hoppen. Und zweitens hast du das Emittentenrisiko, weil du es einfach nicht, in Anführungszeichen, bleiben wir mal in der ETF-Sprache, physisch abbilden kannst. Und wenn ich jetzt hier, ich habe mir mal so ein Wisdom Tree Brand aufgerufen, also so ein ETC, da steht dann, genau, dass das Ganze geswappt wird. Ne? Also es ist ein Swap-Geschäft. Einige mich halt also mit irgendeinem Herausgeber, mit irgendeiner Counterparty darüber, dass der mir den Preis für einen gewissen Index bezahlt. Wie zum Beispiel, was gibt es? Es gibt irgend so einen Brand-Index von Bloomberg. Ich habe jetzt vergessen, wie der heißt. Warte mal. Genau, Bloomberg Brand Crude Sub-Index, Total Return, für die, die es interessiert. Kann man sich ja mal anschauen, wie sich das entwickelt hat. Aber ja, nochmal fetter Disclaimer. Ich persönlich mache da in der Richtung gar nichts. Ich finde es einfach nur interessant und ich denke, so das Schlauste, was man jetzt machen kann, ist einfach tanken gehen. Ja. Auch wenn man vermutlich fürs Tanken nicht bezahlt wird. Aber es hat sich ja schon gerade in letzter Zeit in den Preisen auch niedergeschlagen. Ne?
Und vielleicht nochmal auch zu dem Thema, warum wird sowas nicht physisch abgebildet? Also in Deutschland ist ein ETF nicht möglich, auf nur ein Produkt. Auf ein Produkt können es nur ETCs sein. Und zum Zweiten, ich habe ja vorher schon angesprochen, Es wird einfach schwierig zu sagen, ich muss Millionen von Barrel Öl absichern, versichern, lagern. Ich muss ja auch Umweltschutzbedingungen einhalten. Die Kosten nebenher waren wahrscheinlich sogar noch höher als die möglichen Rollverluste. Also es gibt am Finanzmarkt einfach nichts geschenkt. Der Markt versucht, möglichst effektiv zu sein. Und ich verspreche dir eins, wenn es irgendwie eine Möglichkeit geben würde, zu sagen, bevor ich jetzt die Future-Rollgeschichten in Kauf nehme, da kaufe ich lieber 5 alte Öltanker und stelle die irgendwo an den Strand und park mein Öl da rein. Wenn das günstiger wäre, hundertprozentig die Finanzwirtschaft würde es tun. Also behaupte ich einfach, es ist so. Aber es funktioniert halt leider nicht. Die Kosten sind damit höher.
Zumal es ja auch kein irgendwie, ja, es ist ja ein total transparenter Markt und entwickelter Markt, ja. Ich meine, es gibt so viele Akteure darauf. Ich meine, ich war selbst erstaunt, als ich mich in das Thema mal reinbegeben habe, damals im Rahmen meiner Recherche von dieser Transaktion, wo ich gesprochen habe. Und es gibt ja auch so viele Unterhändler. Also du hast erstmal die ganze Raffinerie-Seite, du hast die ganze Pipeline-Seite und dann hast du auch Öldealer, die im Endeffekt nur das machen, ja, die kaufen und verkaufen und haben dann ihre eigenen Lager, die sie quasi befüllen. Also ja,
die haben schon eine Frage, nicht, definitiv.
Haben schon eine Frage eingeblendet. Denkst du, der Benzinpreis wird weiter sinken?
Also da kommt es natürlich auch drauf ein. Wenn wir zukünftig alle mit sauberer Strom aus Windkraft und Sonne und Solar fahren, dann muss man sich fragen, was passiert mit dem Benzinpreis? Also wieder das gleiche Angebot und Nachfrage, auch wenn natürlich, wir ehrlich sein müssen, bei uns in Deutschland ist natürlich ein großer Teil der Benzinkosten, die du und ich zahlen, eben nicht wegen dem Benzin, sondern wegen den Steuern. Und selbst wenn der Benzinpreis, der Ölpreis sich sehr, sehr stark bewegen würde, der große Batzen, den wir eben an Steuern zahlen, der bleibt halt trotzdem noch prozentual sehr, sehr hoch. Und die Ersparnisse sind geringer. Also ob der Benzinpreis steigt oder fällt, ja, ein bisschen hat es mit Öl zu tun, definitiv. Da ich mir aber nicht zutraue zu sagen, steigt der Ölpreis oder fällt doch, traue ich mir den Benzinpreis eigentlich gar nicht zu, weil beim Benzinpreis kommen noch zusätzlich, wie gesagt, die weiteren Punkte zu. Wie geht die Industrie weiter? Was macht die Automobilindustrie? Kommen die weg vom Öl? Brauchen die trotzdem noch Benzin und so weiter und so fort? Das macht es unglaublich schwer.
Die Frage, die haben wir schon mal beantwortet, warum ist der WTI und Brent so weit auseinandergegangen, liegt vorwiegend an der komplizierteren Lagerung in den USA. Also da muss wirklich gelagert werden und während das Brent einfach in Pipelines gepumpt wird und über die Welt verteilt, überwiegend. Stimmt natürlich auch nicht ganz. Du hast natürlich auch super viele Tanker, die jetzt in Saudi-Arabien bepumpt werden und dann vor irgendwelche Hafen gelegt und die dann dort monatelang liegen, ne?
Ja, also das ist auch der Fall. Aber grundsätzlich haben wir halt andere Lagerungssituationen als in Amerika. Und wir haben auch hier bei uns, in Anführungszeichen, es leichter, die Fördermengen etwas zu senken, weil gerade das Fracking extrem schwer ist, die Fördermenge runterzufahren. Beim normalen, konventionellen Fördern von Öl kann man es etwas leichter, die Fördermengen runterfahren. Da kann man es besser anpassen. Und es funktioniert eben, wie gesagt, beim Fracking nicht. Und weil die Amis eben sehr, sehr stark fracken, haben die da andere Probleme mit.
Okay. Ich weiß nicht, ob du schon mal reingeguckt hast in die Aktien heute. Also ich war schon mal nicht. Wie stehen denn die Produzierenden derzeit da? Also die hat es ja wahrscheinlich auch kalt erwischt, ne? Also ich glaube, der Brent, wie hat sich denn der Brent entwickelt? Ich glaube, der ist gestern 9% runter oder so, richtig?
Warte mal ganz kurz, ich schon mal
kurz. Ich glaube, der erwähnte Index, also dieser Bloomberg Brent Crude, der ist 19% down heute. Das ist natürlich ein sehr herber Tag.
Also Brent sehe ich heute mit 27% im Minus.
Okay.
Haben auch ganz, ganz extrem fehlen lassen. Ja. Lass uns mal kurz die Royal Dutch, der bleibt das noch relativ erspart, 1,87%. Aber auch da muss man bedenken, Royal Dutch verkauft die Öl auch ja nicht jetzt. Die haben ja auch schon längst das Ganze über Futures verkauft. Die haben das Öl, was sie jetzt fördern, wahrscheinlich schon vor einem halben Jahr verkauft. Also das ist ja auch, deswegen sagte ich ja vorher, warum wird das Ganze nicht per Kasse, sondern per Future gehandelt? Hat zwei Vorteile. Einmal die Abnehmer können besser kalkulieren, zu welchem Preis kriegen sie für ihre Produktion, für ihre Kalkulation, was darf ein Mixer kosten, der aus dem Klacksichtgehäuse besteht, weil sie schon wissen, was kostet das Öl. Andererseits aber auch die Produzenten, die können auch schon vorzeitig kalkulieren, zu welchem Preis kriege ich mein Öl los. Wenn wir jetzt natürlich mittelfristig dauerhaft sehr, sehr niedrige Ölpreise haben werden und solche Situationen wie jetzt nicht das erste Mal, sondern häufiger geschehen, wenn er definitiv, also vorsichtig, definitiv, das wäre eine Beratung, kann das durchaus auch Auswirkungen auf die ölproduzierenden Unternehmen haben. So habe ich mich ganz gut rausgeredet.
Sehr gut. Ja, also ich meine, am Ölpreis, das darf man auch nicht vergessen, hängen extrem viele Dinge dran. Als wir unsere Unternehmensbewertung gemacht haben von diesem Offshore-fördernden Ölunternehmen, da gibt es einen Faktor, der da Driver ist, also mit zu 80% oder so. Und das ist der Ölpreis. Also nicht der Brent direkt, sondern wir haben da so eine Mischkalkulation gemacht, weil dann noch Gas gefördert wurde und solche Dinge. Aber
das heißt, Zapfenprodukte.
Ja, genau, da hängen jede Menge Dinge dran, ja. Also, und wir haben natürlich versucht, weil du versuchst ja eine Valuation halt immer möglichst hoch anzusetzen, ja. Und da haben wir natürlich versucht, wie kriegen wir den Brandpreis ein bisschen hoch? Und dann ist es eigentlich relativ einfach, es ist immer eine Frage des Durchschnitts. Ja, du sagst, okay, ich nehme nicht den Spotpreis, also der Spotpreis ist der aktuelle jetzige Preis, der bewegt sich zu viel, ja. Das heißt, du nimmst einfach im Durchschnitt von mehreren Jahren und wenn du mal anfängst, einen 5er oder einen 3er oder einen 10-Jahres-Durchschnitt zu nehmen, wobei 10 halt schon unseriös wäre, dann siehst du aber, dass der Preis steigt. Ja, das heißt, wir haben in den letzten Jahren schon gut federn lassen, oder? Wie siehst du das? Also hast du zufällig einen kleinen 10-Jahres-Chart für uns?
Der Preis hat sich durchaus also nach unten bewegt, ganz klar. Es ist immer wieder in Wellen, das Ganze natürlich. Also wir waren durchaus noch mal 2,8 und 2,14 wieder auf dem höheren Stand, aber es ging wieder nach unten. Ob jetzt Öl deswegen als Langfristinvestment unbedingt geeignet ist, muss jeder selber wissen. Wie vorher schon angesprochen, Öl produziert keine Erträge, kostet aber Lagerkosten. Genau. Wenn man aber der Meinung ist, ich möchte halt irgendwo, ich glaube, die Wirtschaft wird zukünftig sehr stark steigen. Da kann ich jetzt sagen, ich kaufe mir Aktien, die in der Wirtschaft investiert sind oder die wirtschaften. Ich kaufe mir auch ETFs, die eben auf gewisse Branchen setzen. Oder ich sage mir, Mensch, ich glaube, die Wirtschaft wird insgesamt Ölbedarf hoch haben und deswegen möchte ich mich in Öl investieren. Kann man tun, aber da muss man schon einen sehr weiten Blick haben und viel davon verstehen. Und kann ich nur sagen, ich glaube, Öl steigt. Ja, welcher Ölpreis? Welcher Kontrakt? Welche Laufzeit? Und nochmal ganz kurz, ich weiß, dass ich unten stillstehe, das tue ich echt nicht. Also wenn ihr mich kennt, ihr wisst, ich bewege mich sehr viel übersprechen. Aber irgendwie tut die Technik halt nicht besser und dann müsst ihr halt meine Stimme ertragen, ohne den schönen bewegten Anblick. Ich hoffe, das ist trotzdem okay. Ich schicke schon Thomas zu, wer ist schuld, das hat vorher nicht funktioniert.
Ich weiß auch nicht, woran es liegt, es tut mir sehr leid, aber bisher ist ja ganz gut geflowt. Wir kriegen immer noch ganz viele Herzen unten, die siehst du aber, ne?
Ja, das sehe ich so ein bisschen rein. Ich komme gar nicht zurecht mit sowas.
Das ist das Wichtigste, okay, gut. Jetzt, wir haben unglaublich viele Fragen zum Thema, wie kann ich vom Ölpreis profitieren? Aber ich würde mal sagen, das haben wir eigentlich schon zu Genüge besprochen.
Ja. Es ist schwer. Ich habe auch eine Frage, ob es einen ETF gibt, irgendwie, der sich mit Öl beschäftigt. Klar, es gibt Gas- und ölfördernde ETFs bzw. Indizes. Da kann man sich durchaus natürlich mal damit beschäftigen. Ich glaube, das ist dann eher schon dein Spiel, wobei das wäre ja wieder eine Branchenwette, was du auch nicht so gern machst. Aber wenn jetzt jemand der Meinung ist, ich glaube, insgesamt wird die Förderung von Öl und Gas weiter in Zukunft sehr, sehr wichtig sein. Ich sagte ja gerade, Gas ist ein Abfallprodukt, sehr häufig von Öl, das gehört beides zusammen. Dann kann man sich natürlich da durchaus so ein Branchenindiz besorgen. Aber auch bevor man das tut, sollte man verstehen, wie verdienen diese Firmen Geld. Weil wie gesagt, die verdienen nicht Geld, wenn jetzt Öl jetzt steigt oder jetzt fällt, dann verlieren sie Geld, sondern die handeln auch den Preis ihres Produktes in der Zukunft. Und da muss man schon ein bisschen den ganzen Markt verstanden haben, bevor man sich so mit so spezielle Branche beschäftigen will. Das finde ich persönlich sehr wichtig. Den Rat gebe ich gerne mit.
Okay. Die Frage hier finde ich super intelligent. Ich weiß jetzt nicht, ob wir darauf antworten können. Mir fällt es ein bisschen schwer. Vielleicht nur zum Hintergrund. Deutschland ist ja ein ziemliches wir haben ja einiges an Raffinerien in Deutschland. Ja, Raffinerien, die per Pipeline beliefert werden. Da kommt das Erdöl aus den ölproduzierenden Ländern zum Beispiel, teilweise auch aus Algerien. Algerien ist ja auch ein großer Ölproduzent. Da gibt es eine Pipeline, die dann über Sizilien nach Europa reinkommt und das Öl wird dann in, ich glaube, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo, ich glaube sogar in Baden-Württemberg bei euch rum, in eine Raffinerie.
Weiterverteilt, ja.
Ja, genau. Und dann läuft das dort in der Raffinerie rein. Und wir haben ja diverse Raffinerien in Deutschland. Die Frage ist, wie entwickelt sich das in Deutschland? Kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen.
Ich habe gerade mal gesehen, scheinbar haben wir 14 Raffinerien in Deutschland, die insgesamt Benzin, Heizöl, Diesel, Kerosin verarbeiten. Aber ganz ehrlich, ob das jetzt viel oder wenig ist, ob das mehr oder weniger wurden. Ich meine, da muss man sich auch fragen, wie ist die Nachfrage? Auch das, ich meine, momentan werden diese 14 Raffinerien bestimmt nicht voll ausgelastet sein, denn alle Flieger sind am Boden, die Autoverkehre liegen fast still. Und auch da wieder einfach eine Frage in die Zukunft. Glaubt ihr, dass wir weiterhin die nächsten 10 Jahre nicht ohne fossile Brennstoffe auskommen? Heute kam Volvo, Daimler haben sich zusammengeschlossen für LKW-Sparte Wasserstoffantrieb. Batterien dafür. Also wir haben jetzt eine Kooperation gegründet und dann, das gehört damit dazu, glaubt ihr, wir werden weiter mit Fahrt beschreiten oder glaubt ihr, nee, das geht schneller, als wir alle denken, dass wir mittelfristig Wasser reinfüllen und hinten Wasserdampf rauskommt. Und das ist natürlich entscheidend, wie die Raffinerien in Deutschland weiter aufgestellt werden. Mhm. Also merkt, wir haben mehr Nachfrage danach. Jeder hat jetzt 2 oder 3 Autos. Gut, man kann nur eins gleichzeitig fahren. Aber trotz allem wird dann natürlich vielleicht die Menge steigen. Andererseits, nur weil mehr Raffinerien da sind, wird deswegen der Preis vom Benzin nicht unbedingt fallen. Weil die merken, es lohnt sich nicht mehr, hören sie auf zu produzieren.
Vielleicht einfach nochmal von der Wertschöpfungskette her. Also du hast die ölfördernden Unternehmen, ne, wie zum Beispiel Shell, wobei die auch Raffinerien haben, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja.
Und dieses Rohöl, also dieses WTI oder Brent, geht dann quasi in diese Raffinerien rein und wird dann dort aufgesplittet. Also wer ein bisschen Chemie gemacht hat, der weiß, es gibt so verschiedene Siedetemperaturen oder ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Es gibt so Raffinerien, das schöne Gebäude, muss man sich mal angucken, mit so ganz vielen Türmchen.
Türmchen.
Genau. Und da wird das Rohöl quasi auseinandergesetzt. So das Purste, das Sauberste ist, glaube ich, unser Sprit. Ne? Darunter kommt, glaube ich, Diesel. Dann relativ weit unten ist Schiffsdiesel. Das ist so relativ schwer und super dreckig.
Schweröl, dreckiges Zeug,
genau. Schweröl, genau. Dann hast du Heizöl. Und ganz unten in der Kette ist quasi Teer. Also das sind so die Reste quasi.
Schwämme von unten.
Naja, genau. Und da, so wird halt aus dem Rohöl wird dann quasi so die verschiedensten Sorten gemacht, die dann, wo werden die eigentlich gehandelt? Also gibt's dafür irgendwie Börsen oder sind das dann immer OTC-Kunden? Also.
Ich überlege gerade, ich meine, Rotterdam ist ein großer Umschlagsplatz für gerade diese Ölgeschichten. Aber wo, und ich weiß, es gibt bei uns auch Produkte auf Heizöl, kann man auch drauf handeln, in Anführungszeichen. Das heißt, wenn ihr Heizöl kaufen wollt, ihr habt nichts mehr im Lagertank und ihr möchtet mittelfristig vielleicht davon profitieren, noch 50 zu tanken, ist das vielleicht eine Möglichkeit? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, warte, ich schau mal nach, ob ich da sehen kann, wo es gehandelt wird. Das ist praktisch, man sieht nicht Heizöl, man sieht ja nicht parallel, wie ich jetzt verzweifelt auf unserer Homepage rumturne. Hat also auch Vorteile, wenn man mich nicht sieht.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen gleich noch ein anderes Thema ansprechen. Wenn ihr noch Ölfragen habt, dann schreibt es doch gerne. Es gibt, ich weiß jetzt nicht, wo das ist, aber ihr könnt in die Kommentare und ich glaube, dann könnt ihr die 3 Punkte tippen und sagen, es ist eine Frage. Ich weiß aber nicht. Dann können wir die einblenden. Ansonsten, denke ich mal, haben wir einen ziemlich guten Rundumschlag gemacht zum Thema Öl, wie man davon profitieren kann, in Anführungszeichen, oder wie der Markt an sich funktioniert.
Haben wir eigentlich ich glaube, man profitiert von dem Video schon, wenn man halt versteht. Es ist nicht so einfach, dass man sagt, weil ich habe vor kurzem mit einem Freund geschrieben, der meinte, hey, ich glaube, Öl steigt jetzt wieder, ich möchte jetzt investieren. Ja. Da habe ich mir erstmal erklärt, pass auf, Rollrisiken, du weißt, was das bedeutet, du kannst Öl nicht sofort kaufen. Und dann merken halt viele, hoppala, jemand, der eine Aktie, einen ETF kauft, der kennt halt das Klassische, ich kaufe, es steigt oder es fällt, aber die ganzen Aspekte außenrum, die kennen einfach viele nicht. Woher auch und warum, stehe ich. Und allein schon, wenn man jetzt weiß, wenn man sich mit Öl beschäftigen will, man muss 2, 3 Sachen mehr berücksichtigen. Ich hoffe, da haben wir schon mal weitergeholfen. Und ich glaube, da haben wir schon mal einen ganz guten Job gemacht.
Ja, denke ich auch. Also ohne uns jetzt selbst zu applaudieren.
Also Heizöl Future wird in der ICI in Europa gehandelt und in der NYMEX USA. Auch Heizöl Future gehandelt.
Ah ja, interessant. Das heißt, du hast so die ganz großen Rohölsorten, WTI oder WTI und Brent, und dann wird das Ganze destilliert oder raffiniert. Und die ganzen Produkte, die dann dabei rauskommen, werden auch wieder gehandelt,
richtig? Auch nochmal, genau. Also sehe ich zumindest. Ob wir jetzt wirklich ein Teer-Future haben, weiß ich nicht, aber zumindest für die ganz wichtigen Sachen gibt es auf jeden Fall nochmal ein extra Future.
Ah ja, okay, sehr gut. Okay, interessant. Gut, hier gibt es jede Menge Fragen zu Bison. Ich glaube, da machen wir immer ein separates Video zu. Oder Bison ist die App der Börse Stuttgart, mit der man Kryptos handeln und auch lagern kann. Ihr seid Marktplatz und Wallet, richtig?
Richtig, Verwahrer. Also wir haben auch eine Verwahrgesellschaft gegründet, wo jetzt alle Banken versuchen, was Ähnliches zu machen. Das machen wir seit einem Jahr. Das ist wirklich über den Hot und den Cold Roll, also sehr, sehr sicher, die Kryptos verwahrt werden. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr die auch selber ausgeliefert bekommen. Das heißt also, es klingt immer total lustig, wenn ich sage, wir verwahren digitale Währungen physisch. Ist schwierig, 1-0 physisch zu verwahren. Aber wir haben ja wirklich keine irgendwelchen Produkte auf Contract of Difference oder CDFs oder irgendwas, das sind wirklich vorhanden. Wenn ich aber schon was sagen darf, ich habe nächsten Montag, für diejenigen, die sich mit Bitcoin beschäftigen wollen, mache ich ein Webinar zum Thema Bitcoin. Bei uns auf der Homepage einfach mal vorbeischauen, weil gerade im Bitcoin-Bereich steht ein Ereignis vor, das sogenannte Halving, wo schon 2-mal stattgefunden hat. Und das hat immer recht wichtige Auswirkungen.
Ach, sowas steht wieder an. Okay, interessant.
Und das war immer bisher sehr, sehr interessant und wichtig. Man merkt, die Anfrage, das Interesse an Bitcoin steigt an solchen Situationen immer. Und bevor man jetzt irgendwo bei irgendwelchen windigen Verkäufern landet, das ich gerade nicht grinsen, habe ich mir gedacht, ich mache dazu ein Video, einfach ein Webinar, wo ich halt nicht verkaufen will, sondern einfach erklären, wie funktioniert's Und ganz ehrlich, ich hoffe halt, wenn man es verstanden hat, wenn man sagt, ich verstehe auch, wie das Produkt funktioniert, dass man bei uns handelt. Ich glaube, das ist legitim. Aber ansonsten, das Webinar ist absolut kostenfrei. Einfach mal bei uns vorbeischauen.
Okay, perfekt. Gut. Wir müssen das als Werbung kennzeichnen, aber wir haben das vorher nicht abgesprochen.
Verzeihung.
Aber Richies Webinare sind immer gut. Ich durfte auch schon mal als Host teilnehmen, als Gast teilnehmen. Gut, okay, Richie, wir haben noch 9 Minuten. Die müssen wir ja nicht unbedingt total ausschlachten. Jetzt kommen auch ziemlich viele Fragen rein, die nichts mehr mit dem Öl zu tun haben. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall gut geworden. Wir laden es auch ganz als Podcast hoch für diejenigen, die zu spät eingeschaltet haben. Schaut euch auf jeden Fall oder hört euch besser unseren Podcast an. Wir versuchen, den so schnell wie möglich rauszubringen. Auf YouTube konnten wir leider nicht online gehen, aufgrund von technischen Komplikationen. Und außerdem war das jetzt hier einfach mal so eine Spontansache mit Richie. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Termine verschoben hast. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Keine Ahnung,
ja, war dein erstes
Insta-Live, oder?
Ich glaube, ja.
Auch wenn es nur so halb live war. Live-Stimme?
Aber ja, so ein bisschen. Aber für mich das erste Mal war ganz angenehm. Gerne wieder, wenn Fragen da sind. Also gerne auch zum Thema Krypto allgemein, auch ohne Werbung oder was machen wollt. Oder an sich, das klingt jetzt blöd, aber zu jedem Thema kriege ich eine halbe Stunde gefüllt, die andere Stunde, halbe Stunde hast du und dann haben wir die Stunde voll. Ohne, dass es langweilig sein muss. Aber jetzt nicht irgendwie abwertend klingen.
Also wenn ich jetzt mal die Viewer-Zahlen angeguckt habe, kann es so langweilig nicht gewesen sein. Gut, okay, dann vielen Dank an euch alle und ja, vielen Dank an dich, Richie. Wir quatschen die
Tage. Genau, weil alles klar. Grüße an alle zusammen da draußen. Ciao, ciao.
Jo, macht's gut. Tschüss.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.